House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History. Ganz aktuell haben wir auch einen Gast bei uns. Wir begrüßen Frank Jakob. Hi.
Hallo.
Klasse, dass du dich so bereit erklärt hast, mit uns eine Folge aufzunehmen. Zu Dune im Endeffekt.
Ja, ist ja durchaus ein aktuelles Thema. Ich habe das auch gleich zum Anlass genommen, den Film nochmal anzuschauen. Den aktuellen, damit ich da auch mitreden kann, weil man das ja dann doch etwas vor sich herschiebt, bis so der erste Hype vorbei ist. Aber ich habe mir jetzt sowohl die Originalversion als auch die deutsche Version mal angeschaut, damit ich sozusagen fresh out of the memory was erzählen kann.
Sehr gut. Ich würde dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen, nur ganz grobe Station von dir. Du hast Geschichte und Japanologie in Würzburg und Osaka studiert und warst dann wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für neueste Geschichte in Würzburg und hast promoviert zum Thema Geheimgesellschaften in Deutschland und Japan. Das fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht reden wir da wann anders nochmal drüber. Und warst dann danach in New York als Assistant Professor und bist jetzt seit 6 Jahren in Norwegen an der North University in Bodø. Sprech's richtig aus, ja?
Ja, also Bude würde man im Dialekt sagen, aber okay. Bude ist korrekt. Kulturhauptstadt Europas 2024 muss ich hier als Werbung gleich unterbringen.
Ah, okay, lohnt sich also. Du hast einiges publiziert und auch einige Forschungsschwerpunkte, nur mal so grob, transnationaler Anarchismus, moderne Geschichte Japan und Deutschland, vor allem das 19. und 20. Jahrhundert, Revolutionsgeschichten und auch einiges über Popkultur, beispielsweise eben Dune, das Buch, über das wir heute hauptsächlich sprechen, oder den Film, je nachdem. Also das Buch heißt The Orientalist Semiotics of Dune, Religious and Historical References within Frank Herbert's Universe und ist von 2022. Vielleicht aber zu Beginn, bevor wir richtig in Dune einsteigen, erstmal noch ein paar Fragen zu dir und deiner Persönlichkeit. Was hat dich denn zum Geschichtsstudium geführt vor ein paar vielen Jahren?
Ja, ist jetzt mittlerweile, jetzt muss ich überlegen, 20 Jahre her, dass ich angefangen habe, ja, Geschichte und Japanologie zu studieren. Geschichte wollte ich eigentlich immer studieren, hatte dann überlegt, Lehramt zu studieren, habe das nach dem Orientierungspraktikum schnell wieder ad acta gelegt, weil man die eigene Schule dann vielleicht doch idealisiert. Und für mich war schnell klar, Lehrerberuf ist nichts für mich oder Lehrerinnenberuf in dem Fall beides. Ist nichts für mich. Und ich habe dann überlegt, ja, Geschichte ist klar. Normalerweise hätte ich dann Germanistik und Geschichte auf Lehramt studiert, der Klassiker. Damals noch nicht die Todeskombi. dann war mir aber auch klar, dass ich eigentlich vielleicht nicht so der Germanistik-Typ bin und habe mir dann einfach den Katalog der Uni angeschaut. Und dann gab es dankenswerterweise Japanologie, was für jemanden, der in den 90ern mit verschiedenen Anime-Serien, also Sailor Moon, Dragon Ball und so weiter, aufgewachsen ist, sicherlich auch Pokémon mitgemacht hat noch, sicherlich interessant war. Und dann war ich beim Orientierungsgespräch und man konnte eine neue Sprache lernen, was jetzt für mich, also ich kam vom neusprachlichen Gymnasium oder vom neusprachlichen Zweig, jetzt nicht so dramatisch war. Und dann habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir an und versuche es mit Geschichte und Japanologie. Die Reaktionen im Umfeld waren Verhalten, was man damit würde, außer Taxifahrer. Ja. Meine Eltern fanden es interessant. Ich glaube, die hatten vorher noch nie so aktiv über Japan nachgedacht. Fanden aber das okay, dass ich das machen möchte. Und waren dann auch ziemlich überrascht, dass ich nach ein paar Jahren gesagt habe, so, jetzt muss ich studientechnisch mal nach Japan für längere Zeit. Wir sehen uns dann so in einem Jahr wieder. Und insgesamt betrachtet so, aus der Retrospektive war es, glaube ich, eine ganz gute Wahl, wobei man das ja vorher nie sagen kann. Deswegen, glaube ich, war es einfach auch eine glückliche Wahl.
Ich finde das sehr spannend und auch etwas, was ich schön finde, dass du das erzählst. Du hast im Katalog nachgeschaut, was es so an Angeboten gibt und das funktioniert eben auch. Weil oft steht man, oder ich erlebe es teilweise auch noch bei Leuten im Grundstudium, dass die Auswahl so groß ist und dann Leute versuchen, mit Taktik an Dinge heranzugehen, in Zukunft etwas reinzulesen, die man halt nicht erfassen kann. Und ab dann kommt man ja in so einen Strudel. Und ich finde das super toll.
Ja, ich hatte jetzt auch niemanden in der Familie, der mir irgendwie Tipps geben konnte. Also meine Mutter hat zwar in Ostdeutschland noch studiert, allerdings einen Studiengang, den es dann später nicht mehr gab. Und die hat auch nur bis zum Diplom und hat dann nicht weiter. Also die wusste jetzt wissenschaftlich auch nicht, wie die Unis so ticken, nach 90 sowieso nicht mehr. Und in meinem direkten Umfeld hatte ich jetzt auch niemanden, der irgendwie akademisch schon gesetzt gewesen wäre oder der mir da hätte Tipps geben können. Und ich war dann halt ganz normal noch bei der Studienberatung und habe dann da auch schon das erste Mal mit meinem späteren Doktorvater zu tun gehabt. Und der hat mir auch so ein bisschen erklärt, worum geht's überhaupt, weil Japanologie, für mich war das erstmal okay, irgendwas mit Japan und sicherlich auch eine Sprachausbildung, aber was man dann letztlich damit macht, also mir ging es in erster Linie immer um die Geschichte, was ganz interessant ist, weil ich dann für die Promotion ja in die Japanologie gewechselt bin und dann nach der Promotion wieder in die Geschichtswissenschaft rein bin. Also letztlich finde ich auch da die Fächergrenzen eher fließend. Also man sollte sich da vielleicht auch nicht zu sehr festlegen, dann letztlich wie und worüber man arbeitet, solange man Spaß dabei hat.
Ist das auch eine Perspektive, die sich vielleicht in Norwegen, das für ganze Welt klingt, einfacher treffen lässt? Also in Deutschland scheinen mir die Fächergrenzen oder diese Abgrenzungsbemühungen teilweise zumindest so extrem zu sein, dass man da sagt, eine Arbeit in der Zeit, eine in der Zeit, bloß nicht irgendwie die Fächer wechseln. Oder ist das vielleicht auch meine Halbleihensicht?
Ich glaube, ja, in Deutschland ist es wahrscheinlich ein bisschen konkurrenzbehafteter, das Ganze. Und je nach Institution, an der man ist, kann es auch sein, dass die Institute relativ groß sind und deswegen eine stärkere Abtrennung gegenüber anderen Instituten suchen. Auch teilweise Lehrstühle, die bestimmte Themen besetzen wollen einfach. Das ist jetzt in Norwegen nicht der Fall. Wir haben ja Departmentstrukturen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Hierarchien. Auch wenn wir jetzt irgendwie Department Meetings haben, hat jetzt nicht der Professor mehr zu sagen als die Doktoranden, sondern die Stimmen werden gleichmäßig und gleichwertig behandelt und man diskutiert einfach über Dinge. Und wir sind jetzt eine relativ kleine Sektion mit 7 Leuten, 8 Leuten. Und da muss man prinzipiell in der Lehre verschiedene Sachen abdecken und da hat auch keiner ein Problem mit, wenn man dann sagt, ich mache jetzt mal irgendwas zu Dune oder zu Science Fiction, sondern die Leute sind es gewohnt, dass man breit aufgestellt arbeitet und man bringt sich da auch ein und wir sind als Fakultät auch sehr interdisziplinär. Also wir haben eine Fachgruppe Geschichte, Geografie, internationale Relationen. Oder internationale Beziehungen ist es, glaube ich, dann im Deutschen. Und das ist sehr offen. Also auch bei Forschungsanträgen wird ja immer Interdisziplinarität verlangt. Und da wird es durchaus auch gefördert, dass man miteinander spricht, sich austauscht. Und wir haben dann, nachdem dieses Dune-Projekt existierte, auch nochmal einen Workshop zu War and Science Fiction abgehalten, wo jetzt der Sammelband gerade in Vorbereitung ist. Also das hat so einen gewissen Stimulus auch gehabt dann auf der fachlichen Ebene. Man tauscht sich aus und jeder denkt mal drüber nach, was kann ich eigentlich über Science Fiction so sagen? Und dann hat man natürlich auch die Fangruppen, also Star Trek ist relativ stark bei uns an der Uni und dann hat sich das so ergeben. Und dann haben wir halt noch eingeladen international, da haben da auch sehr viel Rücklauf bekommen, waren sehr überrascht, dass es scheinbar doch ein vehementes Interesse gibt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir den Sammelband auch noch und ja, mal gucken, was dann noch draus wird. Also meistens ist es ja so, wenn man sich das Interesse erhält und willens ist, auch mal aus der eigenen Komfortzone rauszugehen für neue Sachen, dann findet man meistens irgendwas Interessantes. Also das ist so meine Erfahrung auch. Also ich würde mich da auch von den Fachgrenzen eher weniger abhalten lassen, was zu machen. Ich würde mich auch jetzt von irgendwelchen Zeitperioden nicht unbedingt abhalten lassen, was zu machen. Solange man Spaß dran hat, denke ich mal, sollte man das machen. Ich glaube auch, wenn man an mehreren Projekten gleichzeitig arbeitet, ist es einfach entspannter, aktiv zu bleiben, weil man, wenn ein Projekt so ein bisschen in die Sackgasse gerät, nicht gleich aufgibt und völlig am Boden zerstört ist, sondern sagt, ja, ich habe ja noch dieses andere Projekt, was völlig anders ist und da kann ich jetzt erstmal ein bisschen dran arbeiten, bis ich wieder genug Lust auf das habe, was mich gerade nicht so anmacht, sage ich mal.
Du hast jetzt schon das Dune-Projekt ein paar Mal angesprochen. Wie kam es denn zu dem Projekt, Dune zu untersuchen?
Ja, so mindestens ein Buch pro Jahr ist ein Unfall. Und Unfall ist hier Code für spontanes Projekt oder spontanes Schreiben. Und das war im Prinzip mit dem ersten Film, hing das zusammen. Wir waren im Oktober 21 im Kino. Dann hat man im November 21 Fachtagungen bei uns. Da habe ich dann schon mal die ersten Kapitel vorgestellt. Und im Januar war dann das Buch fertig. Also das war so eine, ja, es musste raus. Ich hatte über bestimmte Aspekte vorher schon gearbeitet. Also unter anderem Kamele im Ersten Weltkrieg, Lawrence von Arabien, hatte auch schon Dune natürlich in verschiedenen Formen konsumiert. Also sowohl die Bücher als auch die älteren Verfilmungen, die es ja vorher auch schon gab. War also in der Materie durchaus schon bewandert. Also ich bin jetzt nicht völlig blank in den Film rein, aber der Film hat dann doch irgendwas ausgelöst. Am nächsten Tag beim Lunchmeeting sagte eine Kollegin, ja, da könnte man ja eigentlich auch mal was zu schreiben. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben ja in ein paar Wochen dieses Fachmeeting. Ich fange jetzt einfach mal an und schreibe was. Und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Und dann waren halt ein paar Kapitel fertig. Das lief dann auch relativ einfach und es ist ja auch nicht das längste Buch, von daher kann man das überschaubar darstellen und es ging halt auch ein bisschen drum, ja, Impulse zu geben. Ne? Also man hätte da auch noch ganz andere Themen abhandeln können. Jetzt war ich ja diese Woche nochmal im zweiten Teil und überlegt, ob man da vielleicht nicht manche Sachen nochmal expliziter behandeln sollte, sozusagen als Fortsetzung. Nachdem es auch einen dritten Teil geben wird, wird das Interesse wahrscheinlich nicht abschwächen. Von daher ist das schon eine Möglichkeit, wobei mir da auch wichtig war, das in Open Access zu publizieren, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Buch schreiben zu einem aktuellen Thema, das dann so aussieht, als wollte ich mich irgendwie selbst bereichern, sondern ich wollte am Diskurs teilnehmen und dafür sollte dieses Buch dann auch möglichst schnell verfügbar sein. Und da habe ich auch recht gutes Feedback immer wieder bekommen, also sowohl von den Kolleginnen und Kollegen in den Fachmeetings als auch dann eher aus der Sci-Fi-Riege Leserinnen und Leser, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ah, ich habe das gelesen, finde ich gut. Vielen Dank. Es ist ja eigentlich auch so, wie es sein soll.
Das klingt aber auch nach einem guten Spagat, oder? Also Fachcommunity und andere Formen von Fachcommunity, die zufriedenzustellen, ist ja hui. Ah. Ich weiß von dem Autor Frank Herbert eigentlich recht wenig. Nur, dass es irgendwie eine große Figur ist, deren Beschreibung aber immer irgendwie hinter anderen Größen bei mir zurückblieb, der kam nie so richtig an. Wer war das denn? Wer ist das denn?
Ja, also Frank Herbert, in den 20er Jahren geboren, war eigentlich auch ein Allrounder, würde man sagen. Hat verschiedene Jobs gehabt, nachdem er bei der Marine war. Hat dann als Journalist gearbeitet. Teilweise soll er auch als Taucher gearbeitet haben. Also nebenbei gejobbt, hat dann auch Journalismus studiert, hat dann abgebrochen. Hat dann aber auch schon erste Short Stories veröffentlicht und ist eigentlich mit Dune dann bekannt geworden, hat dafür auch verschiedene Awards bekommen, also den Hugo Award oder den Nebula Award, die relativ prestigeträchtig im Sci-Fi-Genre sind, ist aber der Dune-Geschichte treu geblieben, also hat dahingehend dann mehrere Romane vorgelegt, die dann auch sequenziell erstmal veröffentlicht worden sind, aber insgesamt 6. Und dann hat sein Sohn Brian Herbert, der ja jetzt auch Co-Executive Producer war bei den neuen Filmen, hat dann das fortgesetzt mit einem Co-Autor. Die haben auch noch einige Romane vorgelegt und dann auch noch Fragmente neu bearbeitet und dann auch eine Biografie von Frank Herbert vorgelegt. Also quasi die Biografie des Vaters vom Sohn. Und ich glaube, sie heißt Dreamer of Dune. Also Frank Herbert, Dreamer of Dune. Und ich glaube, Dune überschattet so ein bisschen, was Frank Herbert sonst noch so gemacht hat. Also er ist quasi Gefangener des eigenen Erfolges mit Dune. Aber das über Jahrzehnte relativ erfolgreich. Also das Buch ist nie wirklich verschwunden. Und es gab ja auch immer mal wieder Versuche, es dann in anderen Medien darzustellen. Also der Film in den 80er Jahren von Lynch war dann nicht der erste Versuch, aber der erste erfolgreiche Versuch oder je nachdem, wie man es sehen will. Also ich glaube, David Lynch ist nicht der Ansicht, dass der Film erfolgreich war, aber ich fand ihn gut, muss ich sagen, und in manchen Bereichen auch besser als die Neuverfilmung. Aber da gibt es ja verschiedene Camps. Was da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es gibt Pros und Cons bei allen Verfilmungen. Ich finde, von der Erzählgeschwindigkeit zum Beispiel fand ich die Trilogie, die als Miniserie in den frühen 2000ern erschienen ist, eigentlich am besten, weil sie den Stoff so aufbereitet, dass es sowohl die Fachcommunity als auch die Erstviewer ganz gut mitnimmt, ohne dass es zu viel von der Handlung aufgibt. Mhm. Wohingegen ich bei der aktuellen, also bei den aktuellen zwei Teilen, finde, dass die Erzählgeschwindigkeit im ersten Teil super ist, sehr langsam, und im zweiten dann den Fehler macht, das Ganze zu beschleunigen. Da hätte man vielleicht schon drei Filme gebraucht für die Story, ohne dass man bestimmte Sachen, die einfach wichtig sind, auch verliert auf dem Weg. Aber wie gesagt, die Filmemacher sind ja nicht immer ganz frei von den ökonomischen Planungen beziehungsweise der ökonomischen Seite. Und da hat man meines Erachtens viel verloren. Aber er ist trotzdem gut. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Aber
das ist total spannend, weil ich dachte zwischendurch beim zweiten Teil, ich habe mich irrsinnig auf ihn gefreut, aber bin auch eher bei dem Einstiegspublikum, dass das Ende mir viel zu schnell kam. Also dass man irgendwie nach knapp 3 Stunden gemerkt hat, wir haben jetzt knapp 3 Stunden und jetzt hopplaub. Und zwischendrin dachte ich, ui, okay, jetzt sitze ich halt hier schon doch 2 Stunden drin. Also das Pacing war für mich nicht ganz durchgezogen, aber würde auch den Punkt verstehen, auch im Vergleich zum ersten Film an der Stelle. Ganz blöde Frage, die mir gerade erst einfällt. Center, hast du den Film gesehen?
Nein. Tatsächlich nicht.
Also ich werde mich auch mit Spoilern zurückhalten. Also
nein, du darfst spoilern, das ist völlig in Ordnung. Genau, weil das wäre jetzt die nächste Frage. Vielleicht ganz kurz in ein paar Sätzen. Ich meine, die meisten werden es wissen, aber um was geht's in Dune?
Im Prinzip ist Dune eine Mischung aus Game of Thrones, Klimakrise, religiöser Fundamentalismus, viele Orientalismen, also mit Blick auf die arabische Welt, gewollt oder ungewollt, immer wieder transportiert. Also auch wer das jetzt sieht, gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse seit Ende letzten Jahres, wird es sicherlich nochmal anders wahrnehmen, als das vielleicht während der Entstehungszeit intendiert war. Von daher kann man sagen, es geht um die Familie Atreides und Paul Atreides im Speziellen, dessen Familie die Herrschaft über Arrakis, einem Wüstenplaneten, der mit Blick auf eine der wichtigsten Ressourcen des Universums, das sogenannte Spice, extrem wichtig ist, übertragen bekommt und denen die Herrschaft aber durch eine Intrige wieder aberkannt werden soll. Paul kann dieser Intrige entkommen, flieht zu den Fremen, das ist die indigene Bevölkerung des Wüstenplanetens, wird dort ausgebildet, in der Wüste zu überleben, wird dann auf Basis eines Messias-Textes beziehungsweise einer Messias-Story zum Anführer der Fremen, dieser indigenen Gruppe auf dem Planeten, und führt die dann in den Kampf gegen die Fremdherrschaft, wobei er letzten Endes von der Macht korrumpiert nicht nur die Fremen befreit, sondern auch seine eigene Herrschaft auf dem Planeten respektive im Universum wiederherstellen will. Und die Folgeromane handeln dann letztlich von seiner Rolle in diesem Universum, vom Heiligen Krieg, den er entfesselt hat, und von der Auseinandersetzung oder der Lösung des Konflikts Mensch-Natur vor dem Hintergrund Dune, der dann von seinem Sohn Leto, der eine Symbiose mit einem Sandwurm eingeht, also das sind die wichtigsten nicht-humanen Vertreter in der Geschichte, der diese Symbiose eingeht und dann den goldenen Pfad für die Menschheit sozusagen vorbereitet. Okay. Das ist so die Kurzzusammenfassung mehrerer Volumes. Die meisten kennen sicherlich den ersten Roman, der jetzt auch in diesen 2 Filmen abgehandelt worden ist, allerdings mit einigen Veränderungen, muss man schon sagen. Also er hält sich nicht in allen Punkten an den Roman. Aber der Roman wäre auch, ich glaube, als Hörbuch irgendwie 20 Stunden lang und die Filme sind zusammen so knapp 5. Mhm. Und daher nimmt man den Kauf, dass einiges fehlt.
Als wir die Fragen irgendwie hatten, dachte ich, oh, da bin ich gespannt, was du sagst. Was unterscheidet denn Dune denn von anderen Sci-Fi-Werken, beziehungsweise was ist denn so das Paradigmatische, was sich da auch zeigt an diesen, ich sage jetzt immer Film und meine damit irgendwie das Oeuvre als solche?
Ja, Frank Herbert hat selber mal gesagt, dass er kein Science-Fiction schreibt, sondern Gesellschaftskritik. Letztlich ist es das auch. Also man könnte Dune lesen und als Kapitalismuskritik verstehen. Man könnte das auch als Weltsystemtheorie verstehen. Man könnte das auch als Argument gegen den Klimawandel verstehen. Letztlich ist ja die Wüstenform von Arrakis eine Folge der Tatsache, dass der Wurm gebraucht wird, um das Spice zu produzieren. Also Spice ist eigentlich fermentierter Wurmdung, wenn man das so. Also da ist immer, wie beschreibe ich ein bekanntes Buch in einem Satz? People fight about worm shit. Letztlich ist es Dune, aber diese Ressource ist eben wichtig für interstellare Reisen, weil die Navigatoren die Sinneserweiterung nur durch Spice erreichen können und dadurch dann sozusagen Wurmlöcher, so würde man es vielleicht beschreiben, navigieren können. Interessant an Dune ist, dass es kein technisiertes Sci-Fi ist. Also Dune spielt nach einem verheerenden Krieg, nachdem alle, man würde sagen, nicht analogen Maschinen aufhören zu existieren. Deswegen spielen die menschlichen Supercomputer, die Mentaten, eine wichtige Rolle, weil sie eben Prozesse oder sagen wir mal komplexe Denkprozesse durchführen müssen. Aber es gibt jetzt keine selbstständig agierende Technologie. Also es gibt keinen Fortschritt, so wie wir den jetzt vielleicht selbst erleben mit KI oder Chatbot und so weiter und so fort. Also es wird ja immer mehr möglich und das existiert eben nicht. Von daher ist es schon in gewisser Hinsicht antitechnologischer Sci-Fi. Und im Fokus der Geschichte steht dieser Konflikt, inwieweit man willens ist, die Lebensbedingungen von Menschen positiv zu verändern, auch auf die Gefahr hin, dass man die Akkumulation des Kapitals unterbricht. Denn in dem Moment, wo ich Arrakis verändere, sterben die Würmer und wenn es keine Würmer gibt, gibt es kein Spice und wenn es kein Spice gibt, gibt es kein Weltsystem. Also letztlich wäre das so, oder ein Weltsystem auf Universumsebene. Also in dem Moment, wo ich Dune aus der Rechnung rausnehme, wird das Universum weniger vernetzt, was nicht zwingend heißen muss, dass es schlechter ist. Also es wäre auch ein Anti-Globalisierungsdiskurs, der hier geführt wird. Produktion wieder auf der lokalen Ebene für die Notwendigkeiten und so weiter und so fort. Also die Interpretationsmöglichkeiten sind hier eigentlich endlos und werden auch von jeder Generation neu interpretiert, weil man natürlich verschiedene Erfahrungen gemacht hat in der Zwischenzeit. Ich glaube, das ist auch für den Erfolg von Dune verantwortlich, weil eben diese Interpretationsmöglichkeiten immer wieder da sind. Also alleine der Dschihad, der Heilige Krieg, der ja auch von essentieller Bedeutung ist, ist hier immer wieder neu interpretiert. Und das vor dem historischen Hintergrund, aber eben auch mit Blick auf die Zukunft. Und von daher ist es schon eines der wichtigeren Sci-Fi-Projekte, würde ich sagen. Und hat dadurch auch mehr Appeal als andere, die jetzt gerade wieder floppen. Und die Frage war ja dann, warum ist Dune so erfolgreich, obwohl es schon Verfilmungen gab, obwohl das Buch schon 60 Jahre alt ist, weil die Konflikte, die darin abgehandelt werden, so aktuell sind. Also damit kann man sich partiell immer identifizieren, entweder Klimakrise oder Konflikt oder absolute Macht oder religiöser Fundamentalismus oder Pflichtneigung-Diskurs, der ja auch da ist, was versucht worden ist, in dem zweiten Film hervorzubringen. Also diese Neigung, ein ganz normaler Mensch mit einer ganz normalen Beziehung, also normal in Anführungszeichen zu sein, oder eben die Macht zu übernehmen und das Universum zu beherrschen. Dieser Konflikt, das ist ja klassisch Schiller, die Pflicht ist, dem Vater im Amt zu folgen, wohingegen die Neigung wäre, mit Charny in die Wüste abzuhauen und einfach ein lockeres Leben zu führen. Und ich gerade dieser Konflikt ist ja auch sehr aktuell, wenn man sich diese ganze Diskussion um Generation Z anschaut und Arbeitsmoral. Und letztlich ist das ja der gleiche Konflikt. Also will man diese Aufgabe akzeptieren, die die Gesellschaft einem vorschreibt, oder ist man willens, einfach drauf zu scheißen und zu sagen, ich bin mir wichtiger und es gibt noch andere Lebensentwürfe jenseits der 40-Stunden-Woche für mich selber. Das macht es eben so interessant, weil auch verschiedene Generationen in diesen Film gehen können und den für sich, je nachdem, was das Vorwissen ist und je nachdem, was die Erwartungshaltung ist, unterschiedlich wahrnehmen und unterschiedlich interpretieren können.
Du hast jetzt schon ganz viel angefangen, ja auch Dune zu interpretieren, und du hast das mit deinem Buch ja auch gemacht, und du erwähnst in deinem Buch ja einen Journalist aus Großbritannien, der eben gesagt hat oder gefordert hat, dass man intellektuelle Debatten über den Film beenden soll. Wie stehst du denn zu dem Punkt, also ich kann mir denken, wie du dazu stehst, aber warum glaubst du, vielleicht auch eignen sich Science-Fiction-Filme besonders für historische Analysen, vielleicht mehr als andere Genres, falls das deine Meinung ist, oder warum glaubst du, dass es wichtig ist, dass wir eben genau solche Debatten auch führen?
Also prinzipiell kann man sagen, ist es sehr gut, wenn ein Film unterhält. Ja? Also wenn ich ins Kino gehe, dann möchte ich auch unterhalten werden. Dann möchte ich vielleicht auch ein Happy End ab und zu, weil das Leben ist hart genug. Also ich muss jetzt nicht die Abbildung des realen Lebens haben. Ungeachtet dessen ist natürlich jedes Produkt der Populärkultur verankert in der Zeit, in der es entsteht, beziehungsweise in der Zeit, in der es reinterpretiert wird. Das heißt, jeder geht mit einer gewissen Erwartungshaltung hin. Und beim Science Fiction insbesondere ist ja das Worldbuilding. Kara Kennedy aus Neuseeland hat da auch mehr drüber geschrieben im Bereich Dune und Worldbuilding. Warum wird das Worldbuilding nicht reinterpretiert? Also warum muss Paul Atreides heute immer noch weiß sein? Warum muss er uns immer noch als Mann präsentiert werden? Warum kann das nicht eine andere Figur sein? Warum folgt man dem Ganzen? Weil es im Buch so war. Und das Buch hat natürlich auch gewisse historische Vorbilder genommen, um sich zu orientieren. Das heißt, in dem Moment, wo irgendjemand, der eine gewisse Identität hat, einen Film vorbereitet oder ein Drehbuch schreibt, dann ist das nicht nur aufgrund der Person, sondern auch der Erfahrung und des Erfahrungsraumes, auf den die Person zurückgreift, historisch verankert. Das heißt, wenn ich jetzt Dune in den 1980er Jahren mit Dune in den 2020er Jahren vergleiche, dann werde ich sicherlich Unterschiede feststellen. Also auch schon bei der Darstellung der Fremen zum Beispiel als Indigene von Arrakis. Die werden in der 80er Version letztlich weniger orientalisiert als in der 2021-24er Version, wo sie extrem orientalisiert werden. Auch da ist die Frage, inwieweit muss die Ähnlichkeit zum Islam gegeben sein, wenn es lediglich um eine indigene Science-Fiction-Religion geht, die ja durchaus auch hätte völlig anders aussehen können. Aber da muss man sagen, Villeneuves Werk ist natürlich auch sehr stark an Dune orientiert. Das heißt, die Semiotik, die Dune schon in sich hatte, also die Zeichensprache, wird natürlich hier auch übernommen. Manchmal kritisch, manchmal weniger kritisch. Also die Person von Leon Kainz im ersten Film ist ja dann plötzlich weiblich und von einer Schauspielerin afrikanischer Herkunft gespielt. Ich glaube, so sagt man es jetzt politisch korrekt. Und das ist ja schon eine Veränderung. Das heißt, die Veränderung war durchaus möglich, aber man wollte vielleicht nicht so weit gehen zu sagen, ja, Paul Atreides ist jetzt Paula Atreides. Mhm. Ja, und sie ist nicht weiß und blond, sondern sie ist halt nicht binär und meinetwegen Person of Color. Das hätte man ja alles tun können. Die Frage ist aber, ist unsere Gesellschaft willens, das schon zu tun? Weil man selbst natürlich mit der Erwartungshaltung hingeht. Ja, also ich habe das Buch gelesen und ich habe auch den Film in den 80ern gesehen und das ist für mich Dune. Und gerade beim Sci-Fi ist natürlich das Problem in dem Moment, wo man Fan-Communities hat, die sehr orthodox sind, ohne jetzt hier die Fans anzugreifen, ist es natürlich schwierig. Also was Besetzungen angeht, inwieweit weichen die Figuren dann von den Originalen ab. Aber auch da muss man sagen, kann ich Populärkultur natürlich immer wieder nach verschiedenen Fragestellungen hin untersuchen. Also in der Hinsicht gebe ich dem Journalisten, wie war der Name nochmal, jetzt muss ich erstmal gucken, Moment, Janan Ganesh, durchaus recht. Man sollte den Film genießen können, Aber als Wissenschaftler muss man natürlich auch verstehen, was steht dahinter und warum wird mir jetzt gerade dieser Film in dieser Form präsentiert und inwieweit hängt das vielleicht mit Narrativen zusammen, die ich als Wissenschaftler durchaus auch für Leute, die das nicht sofort sehen, beleuchten sollte. Einfach um eine gewisse, ich will jetzt nicht Wokeness sagen, aber vielleicht Awareness beim Sehen oder beim Konsumieren von Populärkultur einfach zu haben. Ich glaube, man kann beides haben. Also man kann auch den Film genießen, ohne dass man den jetzt wissenschaftlich akkurat findet. Oder man kann auch genießen, obwohl es eben Paul Atreides ist und nicht Paul Atreides. Also dahingehend muss man das schon trennen. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, populärkulturelle Darstellungen immer wieder auch zu prüfen, auf inwieweit werden hier auch Stereotype transportiert. Also wenn man dann die Fedaikin am Ende sieht, wie sie in die Raumschiffe steigen, um den Heiligen Krieg ins Universum zu tragen, mit den Fahnen von Paul Atreides, und man kommt nicht drum herum, bestimmte Gemeinsamkeiten zu erkennen und das auch historisch neu zu verorten. Also ich glaube nicht, dass der Kinobesucher oder die Kinobesucherin von heute, wenn sie nicht irgendwie historisch ausgebildet worden ist, viel über den Ersten Weltkrieg im Mittleren Osten weiß. Das heißt, diese historische Referenz ist verloren, aber andere historische Referenzen überlagern das natürlich, die man als Viewer oder als Audience selbst mitbringt. Das heißt, der Erwartungshorizont ist durchaus ein anderer und auch der Erfahrungsraum selbstverständlich, weil der natürlich mit jeder neuen Generation neue Ereignisse aufnimmt und die auch entsprechend verarbeitet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist Dune immer noch sehr interessant, wahrscheinlich auch wegen anderer Elemente, die früher eher zweitrangig waren für die Audience. Also gerade die ökologischen oder Klimafragen, die dort aufgeworfen werden, sind wesentlich drängender für das Publikum heute als vor 50 Jahren, würde ich sagen.
Die erste Übung, die ich im Studium je hatte, war in der osteuropäischen Geschichte in Tübingen. Ganz liebe Grüße. Bin knapp durchgeflogen. Die Übung hieß Raumfahrt im Film. Und das war so auch so meine, es war wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja, kaum vorstellbar, warum das so knapp dann war. Meine Gruppe hat Star Wars dann untersucht. Und ich muss schon sagen, das, was du jetzt auch ansprichst, auch mit diesen Bildzitaten im Endeffekt, ist ja genau das Spannende zu sehen, welche Zitate vielleicht fortgeschrieben werden, welche mit neuer Bedeutung aufgeladen werden. Also ich weiß nicht, ob wir nachher vielleicht noch drauf kommen, deshalb will ich es schon einmal jetzt anbringen. Diese ganze Leni Riefenstahl-Optik, die für mich so niederschmetternd und auch natürlich niederschmetternd gut gemacht einfach kam, die fand ich so präsent, dass ich dachte, okay, die NS-Referenz, die ist für alle vielleicht auch da, auf die kann man sich vielleicht in der Sehgewohnheit einigen, und dann gibt's andere Sachen, wo es so ein bisschen auseinanderfasert, und das fand ich so spannend an eigentlich ganz vielen Filmen, eben auch bei Star Wars, wo es auch Leni Riefenstahl-Momente einfach eins zu eins übernommen hat, und deshalb finde ich das ein großartiges Medium.
Ja, also gerade die Bildsprache und auch bestimmte Ideen werden ja einfach aufgenommen, also Science Fiction basiert ja auf den Erfahrungen derer, die das Oeuvre schreiben. Also man versucht ja entweder dystopisch auf die Probleme der eigenen Gesellschaft in der Zukunft hinzuweisen oder die eigenen Probleme in der Zukunft utopisch aufzulösen, sodass die Probleme immer irgendwie im Mittelpunkt stehen. Ob das jetzt in Planet der Affen ist oder in Dune oder in Star Wars. Ich meine, in Star Wars hat man die Gralslegende, die Heldenreise, die Konfrontation mit der eigenen Angst, auch die Konfrontation mit der eigenen Familie, Generationenkonflikt und so weiter. Also die Motive sind vielfältig, wohingegen auch in Dune natürlich Ideen der Eugenik, Rassenhygiene, Zuchtprogramme, 90 Generationen wird die Familie überwacht, um den Kwisatz Haderach hervorzubringen, also den Nietzschen Übermenschen, wenn man so will. Und das sind natürlich Motive, die man sofort einordnen kann, in den 60er Jahren vielleicht eher als heute. Man muss ja auch immer ein bisschen davon ausgehen, wie ist so die Vorbildung derjenigen, die den Film schauen. Und da kann man sagen, bestimmte Motive waren vielleicht einfach präsenter für das Publikum in den 60er Jahren, weil bestimmte historische Ereignisse einfach näher waren. Also das rückt dann auch mit zunehmender Vergangenheit immer weiter von dem weg, was eigentlich mal gesagt worden ist. Aber dadurch, dass Science Fiction ja in der Regel in der Zukunft spielt, auch wenn Star Wars in der Vergangenheit angesiedelt ist, ist es ja für jede Generation möglich, sich damit zu identifizieren. Und je nachdem, worauf der Fokus liegt, wird dann ein bestimmtes Problem stärker hervorgehoben oder eben nicht. Und das macht auch die aktuellen Filme so interessant, weil hier natürlich sehr stark auf bestimmte Elemente reflektiert wird, weniger stark auf die Klimaproblematik, finde ich, im zweiten Teil. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass das so gar nicht in den Fokus gestellt worden ist. Also wenn man die Bücher kennt, kann man den Bildern folgen. Aber wenn man das nicht kennt, weiß ich nicht, ob so die Botschaft, was passiert eigentlich mit den Würmern in der Zukunft, wenn Arrakis verändert wird. Und da ist ja auch eine sehr starke Szene am Ende vom Film von David Lynch, als dann Paul Muad'Dib erklärt, ich bin der Messias und es beginnt eine neue Zeit, dann regnet es auf Arrakis. Also auf einem Planeten, wo es noch nie geregnet hat, regnet es plötzlich. Und das deutet ja schon darauf hin, dass die Ökologie des Planeten verändert wird. Und so ein Moment fehlt hier völlig. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, der zweite Film endet mit einem Cliffhanger, lässt viele Fragen offen und über die Würmer wurde nicht viel gesagt. Also es wird auch nicht explizit der Zusammenhang zwischen Wurm und Spice erklärt, was ich sehr schade finde, weil das natürlich ein elementarer Bestandteil dieses ganzen Buches ist. Und den sollte man dann nicht so einfach über Bord werfen. Dafür wird die Story der Bene Gesserit stärker beleuchtet, also die Geheimorganisation, die im Hintergrund alles lenkt und leitet. Das ist natürlich auch interessant, wie man das interpretiert, insbesondere weil es natürlich Frauen sind hier jetzt. Und da weiß ich nicht, ob der Fokus nicht vielleicht ein bisschen ungünstig verschoben worden ist. Also hätte man nicht vielleicht ein anderes Thema stärker hervorheben müssen als hier dieses Thema, was auch wichtig ist. Wie gesagt, man hätte es eigentlich auf 3 Filme machen müssen, aber die Hollywood-Studios wollen halt auch Geld verdienen und da ist das vielleicht dann auch nicht immer so gut. Das ist ja mit ein Grund, warum der Filmversuch von Jodorowsky gescheitert ist, weil der Film viel zu lang geworden wäre. Man kann es verstehen, das Material gibt viel her. Also ich würde auch vorschlagen, dass man vielleicht jetzt einfach eine Serie draus macht. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, viel Content unterzubringen und das auch auf einen längeren Zeitraum, aber man wird sehen, wo es hingeht.
Ein Thema, das uns beide, glaube ich, sehr interessiert generell, ist so auch Mensch-Tier-Beziehungen. Ja, genau. Du schon länger, ich bin jetzt neu dabei. Wir haben auch schon so ein bisschen Donna Haraway und alles Mögliche gelesen. Das spielt ja auch eine Rolle, also in Dune. Wie würdest du denn da die Mensch-Tier-Beziehung beschreiben, vielleicht auch allgemein Natur-Mensch-Beziehung, wie sie in den Romanen und im Film dargestellt wird?
Ja, wir haben zum einen eine symbiotische Mensch-Tier-Beziehung, also die Fremen leben ja mit den Würmern, mehr oder weniger, und Shai-Hulud, der das Leben bringt, quasi, ist ein elementarer Bestandteil des Lebens. Also zum einen produziert er das Spice oder produziert der Wurm das Spice. Zum anderen wird das Wasser des Lebens von jungen Würmern extrahiert, die gestorben sind, um dann sozusagen die Sinne zu erweitern für diejenigen, die zu religiösen Müttern werden in dieser Community. Und man nutzt sie auch als Transportmittel. Also man reitet den Wurm und das selbst ist ja auch ein gewisser Initiationsritus, also den auch Paul durchlaufen muss. Er muss den Wurm reiten, um zu prüfen, dass er würdig ist, in die Ränge der Fremen aufgenommen zu werden und so weiter und so fort. Also die Beziehung ist hier eher symbiotisch, also auch die Kriegsdolche der Fremen sind eigentlich Wurmzähne und dergleichen. Also man sieht eine sehr starke Verbindung, die aber eher symbiotisch ist, wobei man sich fragt, welchen Vorteil haben die Würmer davon. Also auch da muss man sagen, ist natürlich eine sehr anthropozentrische Sicht, dass es symbiotisch ist, aber sagen wir mal, es ist weniger stark ausbeutend. Wohingegen die Beiß Produktion ja letztlich ja die Überbleibsel der Würmer ausbeutet und daher schon ein Interesse an den Würmern hat, die Würmer selbst aber auch nicht einfach eliminieren kann, weil sie dafür zu groß und auch zu stark sind oder zu wenig habhaft. Man kann dem Ganzen nicht habhaft werden. Das Ganze wird letztlich erst dadurch dann neu definiert, dass die Möglichkeit besteht, Arrakis umzugestalten. Und in dem Moment, wo man das natürlich mit viel Wasser in das grüne Paradies, was auch immer wieder genannt wird, verwandelt, tötet man die Würmer. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit ist der Wurm letztlich das Symbol der Ausbeutung des Planeten, weil der Planet ja künstlich als Wüste erhalten wird, um die Spice-Produktion zu sichern. Also auch da ist es sicherlich ausbeuterisch beziehungsweise ausbeutend, wobei die Fragen dann in den späteren Romanen auch noch stärker in den Fokus rücken. Also man sieht's dadurch, dass die Thematik nicht so aktiv angesprochen wird, auch in den aktuellen Filmen, natürlich noch nicht als großes Problem. Also es ist jetzt auch noch nicht irgendwie besprochen worden. Von daher ist es ganz interessant zu sehen, wie sich das im nächsten Film entwickeln würde, wobei der Cliffhanger jetzt nicht drauf deuten lässt, dass man diese Geschichte in den Fokus stellt. Ich weiß auch nicht, inwieweit das mit dem Publikum, weil man möchte ja schon ein Massenpublikum auch erreichen, inwieweit das auf Gegenliebe stoßen würde, wenn man jetzt solche Probleme in einem Unterhaltungsfilm zeigt. Na, also das ist auch immer so ein bisschen die Abwägung, die wahrscheinlich das ähnlich ist wie für die Rollenbesetzung. Was wird geschnitten, was nicht. Aber man hat hier verschiedene Ebenen dieser Tier-Mensch-Beziehung. Aber es ist natürlich für denjenigen, der mit den Büchern auch bekannt ist, ein Problem, das die Zukunft bestimmt. Wie geht man mit den Würmern um? Wie geht man mit dem Klima auf Arrakis um? Will Muad'Dib oder Paul wirklich den Planeten verändern und nimmt in Kauf dadurch das System, also Ausbeutung, auf dem die Galaxie oder das Universum in dem Moment basiert, will er das zerstören oder nicht? Also das ist auch eine interessante Frage, die natürlich mit der Frage nach Macht einhergeht. Also will ich kontrollieren oder will ich einfach denen ich das Paradies versprochen habe, auch das Paradies bringen? Aber wie gesagt, das ist wieder dann Pflichtneigung und ist ein Planet genug oder muss man nicht das ganze Universum beherrschen, wenn man Imperator ist?
Mhm. Ich finde das total cool, was ich jetzt auch lernen und will ihn jetzt einfach noch mal sehen.
Ich freue mich, dass ich ihn noch nicht gesehen habe.
Ja, ich versuche kurz zwei Fragen zusammenzuziehen. Mir scheint es, dass diese Mensch-Natur-Beziehung in solchen Erzählungen, jetzt erstmal jenseits von Dune, oft auch so einen verklärenden Charakter hat. Also die indigene Gruppe, die natürlich, also das sind ja diese ganz klassischen orientalistischen Erzählungen, die indigene Gruppe, die einzig mit der Natur anders miteinander lebt. Aber vorhin fiel, glaube ich, auch schon der Name Lawrence von Arabien als historisches Stichwort, der ja in seinen Berichten, glaube ich, auch diesen Mythos so ein bisschen beiseite wischt und sagt, nein, die Leute haben auch keine Lust auf die Wüste, was soll das ganze romantisierende Gehabe? Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, wie der Film, um vielleicht auch nochmal von der Seite in den Kern zu kommen, diese Spannungen aushält oder sich dazwischen durchlaviert, zwischen diesen Stereotypen und Orientalismen?
Ja, ein zentraler Satz ist dabei, glaube ich, Gott hat Arrakis für die Gläubigen geschaffen oder diejenigen, die glauben, als Prüfung für den Glauben. Das wird hier auch öfter mal dann angesprochen, also gerade im Film jetzt geht es dann immer um die südlichen Fundamentalisten, also die Fremen im Norden, die eigentlich diese religiösen Erzählungen ablehnen und verstehen, dass sie ausgebeutet werden zum Wohle des Universums, gegen die Fremen im Süden, die immer noch sehr stark diesen traditionellen, überreligiösen Charakter darstellen. Da wird das schon so ein bisschen verhandelt. Allerdings muss man sagen, dass die Wüste hier schon negativ dargestellt wird, also als Ort, an dem man sterben kann. Das taucht sehr häufig auf. Und dass auch Menschen, die das nicht gewohnt sind, dort nicht ohne Hilfe überleben können. Also das hängt dann mit den verschiedenen Fortbewegungsnotwendigkeiten aufgrund der Würmer zusammen, also dass man sich tanzend ohne Rhythmus fortbewegen muss. Ich verstehe es immer noch nicht. Also auch Selbststudien haben mich noch nicht erleuchtet, wie es jetzt funktioniert, weil man doch immer wieder in irgendwelche Rhythmen verfällt. Aber dass man eine gewisse Expertise braucht, um dort zu überleben. Und diese Expertise wird hier aber nicht romantisiert. Also weder von Herbert noch in den filmischen Darstellungen wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Wüste ein Ort ist, um zu sterben. Letztlich betrifft das alle, also die Wüste gibt und die Wüste nimmt. Das ist auch so ein Satz, der häufiger mal vorkommt. Dadurch, dass Paul diese Fähigkeiten erlernt, ähnlich wie Lawrence, wird er Teil dieser Community, allerdings nicht zu einem Grad, wo er seine Herkunft negiert oder das auch vorhat zu negieren. Also sowohl Paul als auch Lawrence bleiben in ihrer Identität. Allerdings werden sie durch die Fähigkeiten, die sie erwerben, anschlussfähig an die in der Wüste als Extremort existierenden Communities natürlich. Also Lawrence kleidet sich anders, das hat aber praktische Gründe. Er reitet auf dem Kamel, das finden seine Offiziere, seine Vorgesetzten auch very impressive, dass er da mehrere hundert Meilen auf dem Kamel zurückgelegt hat in kürzester Zeit, um eine Nachricht zu bringen. Das steht dann auch so in den Akten, also dass man überrascht ist, dass ein britischer Offizier dazu in der Lage ist, weil er eben diese Expertise dort übernommen hat. Und Paul übernimmt diese Expertise ja letztlich auch. Der wird mehr oder weniger zu Muad'Dib, also auch die Feinde denken ja lange, er wäre ein Fremen. Und dann gibt's die ersten Anzeichen, ja, der Name ist jetzt nicht so typisch fremisch, den er sich gegeben hat, weil er benennt sich ja Muad'Dib als Kriegsname nach dieser Wüstenmaus. Und da gibt's dann schon die ersten Spekulationen, ob das ein originär fremischer Name wäre, obwohl es ein fremisches Wort ist. Also es ist ganz interessant, das zu sehen. Aber da muss man sagen, ja, das wird jetzt nicht so romantisiert. Aber das wurde auch in David Lynchs Film nicht romantisiert. Und ich finde auch, in Herbert's Dune wird die Wüste jetzt nicht als romantischer Ort dargestellt. Wie er ja oftmals, also es gibt ja diese Scheich-Erzählungen, britische Reisende wird von Scheich entführt und hat das Liebeserlebnis ihres Lebens in der Wüste. Das ist ja dann auch in Valentino-Filmen teilweise transportiert worden oder dann in anderen Wüstenfilmen der 40er, 50er Jahre noch, wo so dieses romantische Image auftaucht. Und ich glaube, das verschwindet mehr und mehr. Interessant ist natürlich die Wüste auch als Raum, der hier dargestellt wird, weil wir natürlich damit kämpfen, dass in der nahen Zukunft immer mehr Raum zur Wüste werden wird und dadurch so ein Film natürlich vor Augen führt, welche Problematiken uns da noch erwarten werden. Also Stichwort Wasserproduktion, Stichwort Transport, Stichwort Bevölkerung, wohin damit, wo wohnt man, wie wohnt man. Das ist ganz interessant, das zu sehen hier, wie das ja da als dystopisch vielleicht, kann man sagen, schon dargestellt wird.
Ich glaube, wir könnten noch ganz viel über das Buch sprechen und die Filme und die Interpretationen davon. Wir hatten jetzt ganz viel Kapitalismuskritik, Mensch-Umwelt-Beziehung, Mensch-Tier-Beziehung, die Wüste als Ort, Orientalismen und so weiter. Also ich bin gespannt, wenn ich jetzt den Film anschaue, weil tatsächlich meine Familie möchte mit mir ins Kino gehen, wenn ich jetzt da bin. Chris will ihn vielleicht nochmal anschauen und dann sprechen wir auch vielleicht einfach nochmal drüber. Deshalb jetzt noch ein paar andere Fragen von unserer Seite. Also Chris, du hast noch eine Frage, die du unbedingt zu Film oder Roman stellen möchtest?
Nee, es ist wirklich unglaublich schwer. Seitdem klar ist, dass irgendwie wir diese Aufnahme mit dir machen, Frank, wo ich denke, wir müssen uns irgendwie einhegen und überhaupt. Und es ist einfach ein Universum und genauso groß sind die Fragen.
Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren drei Abschlussfragen sozusagen. Es werden immer mehr. Die erste Frage wäre, gibt es einen Aufsatz oder einen kürzeren Text, der dich und dein wissenschaftliches Verständnis oder dein wissenschaftliches Arbeiten geprägt hat, wo du irgendwie sagst, der hat dich begeistert?
Da fiel mir die Auswahl schwer. Ich habe es letzten Endes mal auf zwei runtergebrochen. Also einen speziell zum Thema. Mhm. Das ist Sebeok Zoosemiotics at the Intersection of Nature and Culture. Der also die Zoosemiotik behandelt. Das ist ein ganz interessanter Text, wo man mal so einen Einstieg kriegt. Und das andere ist ein Text aus den 70er Jahren von Manfred Krossok und Walter Markov, die damals die Leipziger Schule zur vergleichenden Revolutionsgeschichte geleitet haben. Und da geht es zur Methodologie der vergleichenden Revolutionsgeschichte der Neuzeit. Das ist ein Text, der leider auch aufgrund des Ortes, wo er entstanden ist und der Zeit, in der er entstanden ist, etwas in Vergessenheit geraten ist, der aber viele Anknüpfungspunkte liefert, gerade auch in unserer Zeit, wo sich Revolutionen häufen. Auch bei Dune natürlich wäre die Frage, ist es eine Rebellion oder eine Revolution, die Paul Atreides anführt. Auch dazu wird sicherlich noch einiges zu schreiben geben. Und die zwei Texte kann ich empfehlen. Aber ad hoc wüsste ich jetzt keinen anderen Text, der mir so vehement im Hirn geblieben ist, dass ich ihn als den Text empfehlen würde. Das versuche ich auch immer in Seminaren zu sagen. Es gibt einfach zu viele gute Texte und man kann, egal zu welchem Sujet oder Thema, nicht den Text benennen, der nicht weiterentwickelt werden könnte oder der immer Standard bleiben wird. Also auch da gilt, kritisch zu hinterfragen. Und wir sind mittlerweile zu der Übereinkunft gekommen, dass es wichtig ist, dass Studierende eine breite Varietät von Texten lesen. Also von Autorinnen und Autoren, die aus verschiedenen kulturellen Zusammenhängen stammen, auch aus verschiedenen politischen Lagern, dass es sehr wichtig ist, hier nicht einseitig Lesevorschläge zu machen. Aber die zwei Texte kann ich natürlich mit Blick auch auf das, was wir hier jetzt besprochen haben, durchaus empfehlen.
Cool. Das werde ich lernen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vielleicht schreibe ich dir nochmal mit Nachfragen oder so.
Immer gerne.
Die Frage, und das sagen wir auch sehr, sehr oft an dieser Stelle, bis er sich dazu äußert, die wir von Malte Thiessen haben, ist, welches Buch du derzeit liest und welches Bier oder auch nicht alkoholisches Getränk gerne dazu passt.
Ich lese gerade von Hartmut Rosa Beschleunigung und trinke am liebsten dazu Gin Tonic. Er geht immer. Bin ich so der Biertyp, leider. Oder Gott sei Dank, je nachdem, mit wem man gerade spricht. Aber Gin Tonic geht immer.
Genau, wir schreiben die ganzen Bücher auf jeden Fall und Aufsätze in die Shownotes, auf die wir erwähnt haben, falls es jemand nochmal genau nachlesen möchte. Dann kommen wir zu unserer tatsächlichen Abschlussfrage, die wir von Anfang an haben. Was war 1917?
Das nutze ich jetzt als schamlose Selbstvermarktung, nachdem ich im Buch publiziert habe, 1917, die korrumpierte Revolution, möchte ich antworten, 1917 war eine korrumpierte Revolution, eine vergebene Chance und die Zerstörung vielen revolutionären Potenzials, das aufgrund der Negativwahrnehmung des Oktobers 1917 die Geschichte danach nachhaltig dingt und beeinflusst hat.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, hat mich auch gefreut.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.